Hallo zusammen, ich bin Zara und willkommen bei meiner dritten Folge von meinem Podcast Once Upon a Time In. Wie die anderen Mal vorher, werde ich auch das Mal in irgendein Land von dieser Welt reisen und einen wahren Kriminalfall aufrollen, der mich persönlich interessiert. Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Lesen doch kurz nachher, ob euch das Thema von heute triggert oder nicht. Der heutige Fall geht um ein schreckliches Schicksal von einer jungen Frau, die ein ganzes Land gespaltet hat und ordentlich an einem Patriarchat gerüttelt hat. Zuerst will ich mich aber noch entschuldigen, weil ich werde sehr wahrscheinlich den Namen des Opfers nicht korrekt aussprechen können. Ich habe zwar nachgeschaut und gegoogelt, aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Unsere Reise geht heute nach Zentralmarokko. Das Königreich ist bekannt für seine bunten Märkte, orientalische Gewürze und atemberaubende Wüstenlandschaften. Eine Kulisse wie aus Tausend und einer Nacht. Am 13. Juni 2018 ist die 17-jährige Khadija zu Besuch bei ihrer Tante. Sie steht vor dem Haus, als sie ein Bauer aus ihrem Dorf auf sie zukommen sieht. Er trägt ein Schwert mit sich. Bevor der Teenager realisiert, was da gerade passiert, bedroht der Mann sie mit der Waffe und zwingt sie, mit ihm mitzukommen. Nun beginnt für Khadija die wohl schlimmste Zeit ihres Lebens. Er bringt sie an einen Ort, wo weitere Männer auf sie warten. Sie wird misshandelt und herumgereicht. 15 Männer im Alter zwischen 17 und 40 Jahren vergewaltigen sie hunderte Male, manchmal alle hintereinander in Gewaltorgien, die bis zu 8 Stunden dauern. Sie bekommt kaum was zu essen und was zu trinken. Immer wieder wird sie an verschiedene Orte gebracht, wie zum Beispiel einen Dachboden, auf eine Olivenplantage, auf Friedhöfen oder in Höhlen im nahegelegenen Gebirge. Zudem hin wird sie von den Männern geschlagen und mit Zigarettenkippen verbrannt. Sie wird beschimpft und mit einer alkoholhaltigen Flüssigkeit überschüttet. Die Männer drohen ihr, dass sie bei lebendigem Leib durch Hilfe eines Stromkabels verbrannt wird. Sie wird unter Drogen gesetzt und für Sex verkauft. An jeden Mann, der bereit ist, umgerechnet 5 bis 10 Euro dafür zu bezahlen. Sie versucht immer wieder zu fliehen und jedes Mal wird sie härter dafür bestraft. In einer Nacht stechen ihr 2 Männer mehrere Dutzend Tattoos mit einer Nadel am ganzen Körper. Gesicht, Hände, Arme, Nacken, Rücken, Beine, Füße, Unterleib, einfach überall. Andere Männer hinterlassen Brandzeichen wie bei einem Vieh, um die Besitzverhältnisse klarzustellen. Einer der Männer meinte zu ihr: damit du auch das ganze Leben lang was davon hast. Die Tattoos sehen aus, als ob ein Kind an eine Wand gekritzelt hat. Zu sehen sind unter anderem Herzchen, Sternchen, eine Frau in Strapsen, pornografische Darstellungen, ein Hakenkreuz, Beleidigungen und Sprüche mit Rechtschreibfehler. In der Zwischenzeit haben die Entführer Kontakt zu den Eltern von Khadija aufgenommen. Die Männer schlossen einen Deal mit ihrem Vater. Sie lassen das Mädchen frei, dafür geht sie nicht zur Polizei. Ihr Vater willigt ein. Nach 2 Monaten wird sie endlich nach Hause gebracht. Bewusstlos werfen die Entführer Khadija vor das Haus ihrer Eltern und fahren davon. Zunächst wollen die Eltern nicht zur Polizei gehen, da es in dieser Region eine sehr starke Stigmatisierung der Opfer durch sexuelle Gewalt gibt. Doch Khadija lässt sich nicht davon abhalten. Sie will nicht, dass die Männer, die ihr Leben zur Hölle gemacht haben, einfach so davonkommen. Sie hat ihre Peiniger angezeigt und spricht öffentlich darüber, was ihr geschehen ist. Was sehr außergewöhnlich ist in einem Land wie Marokko. Bei der Polizei wird sie einem psychischen wie auch medizinischen Gutachten unterzogen. Der Arzt stellt fest, dass sie in den letzten Monaten extreme Gewalt erlebt hat. Es gibt keinen Grund, dem Mädchen nicht zu glauben. Doch passt eine solche Tat in ein streng religiöses Land? Im Gutachten stand unter anderem auch, dass sie die Verletzung auch selbst zugefügt haben kann. Aber wie sie zum Beispiel Tattoos am Nacken und Rücken selber machen kann, bleibt ein Rätsel. Die mutmaßlichen Täter sind alle bis auf zwei festgenommen. Sie gestehen die Tat und das Geständnissystem von Khadija sehr ähnlich. Nur mit einem wesentlichen Unterschied. Die Täter behaupten, dass sie alles freiwillig mitgemacht hat. Das mutige Handeln der 17-Jährigen schlägt große Wellen in Marokko. Im Internet geht ein Video viral, wo man die junge Marokkanerin mit Kopftuch und einem langen Gewand sieht, wie sie über die Tat spricht. Beschämt zeigt sie ein paar ihrer Tattoos. Es wird heftig diskutiert über den Fall Khadija und die Menschen zeigen große Solidarität mit dem Mädchen. Es wird eine marokkanische MeToo-Bewegung gegründet. Ein professioneller marokkanisch-tunesischer Tätowierer ist auf den Fall aufmerksam geworden und bot ihr an, die Tattoos kostenlos zu entfernen. Bilder von Künstlern machen die Runde, inspiriert von Khadija. In den großen Städten von Marokko gehen Menschenmassen auf die Straße und protestieren. Prominente Männer werden von Frauen angezeigt wegen sexueller Belästigung. Die Regierung von Marokko ist restlos überfordert. Im Dorf, wo Khadija lebt, sieht es ganz anders aus. Es wird über sie getuschelt. Die Menschen glauben ihr nicht. Die Angehörigen der Täter setzen noch einen drauf. Sie ist selbst schuld. Sie wollte es so. Jeder hier im Dorf weiß, dass sie trinkt, raucht und sich selbst verletzt. Sie wurde von einem Tattoo-Künstler tätowiert. Alles freiwillig und sowieso ist sie eine Prostituierte. Eine Vergewaltigung hat es nie gegeben. Das Mädchen hatte immer geprahlt, dass wenn sie mit allen Single-Männern durch ist, dann schnappt sie sich die verheirateten Männer. Sie kam immer zu uns und hat nach meinen Söhnen gefragt. Wären meine Söhne schuld, würde ich die zwei eigenhändig zur Polizei bringen. Aber sie sind nicht schuld, weil die Hure das so wollte. Wieso ist der Vater so ruhig geblieben, wenn seine Tochter 2 Monate lang vermisst wird? Wenn man durch das Dorf geht und jemanden fragt, was passiert ist, bekommt man meistens die Antwort. Es ist nicht sicher, was stimmt und was nicht. Sie hat sich ja vorher auch schon mit Jungs getroffen und hat geraucht. Obwohl die Fakten klar sind und die Männer geständig waren und festgenommen wurden, wollen die Dorfbewohner das nicht richtig glauben. Am Mittwoch, den 14. November 2018, um 9 Uhr steht der Fall Khadija vor Gericht. Beim Gericht muss die junge Frau in einem Auto warten, weil sie erst in allerletzter Minute an den Angehörigen der Täter vorbei will. Alle warten darauf, dass es losgeht. Niemand weiß, wieso es so lange dauert. Es liegt allein in der Hand des Richters. Nach stundenlangem Warten gibt der Richter Bescheid, dass der Prozess verschoben wird. Er will mit einem Psychiater überprüfen, ob Khadija verrückt ist. Soviel ich weiß, ist das Urteil mit Ausschluss der Öffentlichkeit gefällt worden. Es ist nicht bekannt, ob die Männer die gerechte Strafe gekriegt haben oder nicht. In der Zwischenzeit geht es der Familie noch schlechter. Der Vater hat seinen Job als Musiker verloren und die Familie kämpft ums Überleben. Sie waren schon vorher arm, aber jetzt müssen sie jeden Tag hoffen, dass sie noch was zu essen haben. Sie leben in einer Baracke und müssen auf dem Fußboden schlafen. Das Dach ist nur teilweise vorhanden und in der Nacht kann es ganz schön kalt werden. Khadija ist für immer gebrandmarkt. Die Männer in der Region verabscheuen sie und sie vertraut keinem Mann mehr. Obwohl sie das einzig Richtige gemacht hat, und zwar die Männer anzeigen, die ihr Leben zerstört haben, muss sie nun das ganze Leben lang darunter leiden. Das einzig Gute daran ist, dass sie zumindest einen Teil der Bevölkerung von Marokko wachgerüttelt hat und die Welt auf Marokko aufmerksam geworden ist. Ich hoffe, dass in Zukunft noch mehr Menschen den Mut haben, für Gerechtigkeit und gegen sexuelle Gewalt einzustehen.